Er nimmt diesen Gedanken der Leichtigkeit jetzt noch weiter auf.
Ostersonntag 1999. Seit einem halben Jahr lebten wir in Königsfeld und ich nahm die Gelegenheit wahr, das erste Mal bei dem Auferstehungsgottesdienst der Brüdergemeine auf dem Gottesacker teilzunehmen. Und an diesem niemals zuvor war mir die Bedeutung des Auferstehungsmorgens, des Ostermorgens so deutlich und so bildlich vor Augen wie an diesem Ostersonntag. Ich war geprägt und mein Business war geprägt von dem Passionsgedanken. Das letzte Abendmahl, Garten Gethsemane, Via Dolorosa, Kreuzigung, Grablegung. Und für mich hatte Ostern immer so eine gewisse Art der Bedrückung, der Schwere auf sich und war damit behaftet. Eins, zwei, ja, prima. Aber dort auf dem Gottesacker, an diesem Morgen, bei der aufgehenden Sonne, bei den erweckenden Liedern des Posaunenchores und inmitten der Gräber der Vorausgegangenen, der Brüder und Schwestern, die dort begraben sind, da ist mir die Bedeutung dieser Auferstehung, des Auferstehungsmorgens so richtig deutlich geworden. Die Brüder und Schwestern, die hier begraben sind, die sind mir vorausgegangen. Die sind jetzt beim Herrn. So wie Jesus auferstanden ist, so werden sie auferstehen und so werde ich auferstehen und werde bei dem Herrn sein für Zeit und Ewigkeit. Und das ist jetzt 25 Jahre her, ungefähr. Aber diese lebendige Hoffnung in meinem Herzen ist gewachsen. Und wer weiß, in 25 Jahren, wenn ich dann 85 bin, dass dann das noch umso stärker ist und dann werde ich vielleicht bei ihm sein. Ich habe diese Woche mit einem lieben Einwohner von Königsfeld gesprochen, habe ihn gesehen und habe gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte, so. Dann sage ich, was ist denn? Ja, mein Herz. Dann sage ich, ja, dann musst du langsam machen. Ja, die Ärzte können nichts mehr machen. Jetzt hilft nur noch geduldiges Warten. Und dann kam der Satz, aber ich weiß, ich bin bereit. Und ich hatte ein gutes Leben. Ich darf dankbar zurückschauen, ich habe viel erlebt und ich bin bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Und das hat er mit einer Überzeugung und auch mit einer Leichtigkeit gesagt, dass ich also sehr, sehr beeindruckt war und ich diese Einstellung auch bewundere. Und da wären wir dann auch schon bei meinem heutigen Predigtthema. Die Folie habe ich vergessen, das ist der Gottesacker, aber kennt ihr ja alle. Und da wären wir auch schon beim heutigen Thema Ostern. Das O zur Leichtigkeit lautet der Titel meiner Predigt. Und das O steht für Tor, in der Mitte des O, für Pforte oder auch für Öffnung. Und der Bibelvers, den ich heute meiner Osterpredigt zugrunde lege, finden wir in Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jetzt denkt bestimmt der eine oder andere, hey, was redet der da vorne? Hat er noch alle Latten am Zaun? Wir reden vom Ostermorgen, vom Sieg Jesu. Und dann bringt er dieses Wort, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. So richtig schwer. Aber wisst ihr, Das Joch war damals in der Zeit Jesu ein Alltagsgegenstand. Es war allgegenwärtig. Und wir wissen, dass Jesus immer praktische Beispiele gebracht hat. Und wenn man durch die Straßen oder über die Felder ging, hat man immer Ochsen oder Eselkarren gesehen. Und die waren alle eingespannt in ein Joch. Und was ist ein Joch? Ein Joch ist ein Balken, der zwei Tieren über den Nacken gelegt wird. An beiden Seiten befindet sich ein Rahmen, der den Hals der Tiere umschließt. In der Mitte, der Kreis, den ihr hier seht, des Balkens ist ein Zugseil befestigt. Und mit dem wird die Last gezogen. Auf den ersten Blick hat das Joch etwas Beschwerliches, einen negativen Touch. Und ich hatte jahrelang Mühe mit diesem Bibelvers. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich habe das immer als eine Bedrückung auf meinem Hals gesehen, ein Niederdrücken. Und inzwischen weiß ich aber, dass dieses Joch eine weitreichende und demonstrative Bedeutung hat. Das Joch hilft erstens, Lasten besser und gleichmäßiger zu tragen. Das Gewicht drückt da nicht einseitig irgendwo hin. Zweitens, das Joch hilft, dass die Last, die man zieht, nicht ständig an den Füßen streift. Und drittens ist das Joch, es erfordert den richtigen Standpunkt bei den Tieren und den richtigen Schwerpunkt zu suchen, dass man aufrecht steht und auch entsprechend vorwärts gehen kann. Lernet von mir. Das bedeutet das Bild des Joches. Haltet mit mir, sagt Jesus, Schritt. Ich bin sanftmütig. Ich überfordere euch nicht. Ihr sollt nicht langsamer sein als ich, aber auch nicht schneller. Wenn ihr in meinem Schrittmaß geht, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Deutlicher, finde ich, wird denn diese Aussage noch, wenn wir uns die Hoffnung für alle Übersetzung und die Gute Nachricht Übersetzung anschauen. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe finden für euer Leben. Oder wie es die Gute Nachricht übersetzt, ich quäle euch nicht, wie man manchmal oftmals so mit diesem Joch in Erinnerung oder in Verbindung hat, und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Es gibt kaum eine Aussage in unserer heutigen Zeit und für uns Menschen, die uns so anspricht wie Ruhe finden für unsere Seelen. In unserer komplexen Welt, in unserer schnelllebigen Zeit, in unseren ganzen Medien, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, ist das Ruhefinden ganz, ganz hoch im Kurs. In der Gesellschaft, in den Firmen, in den Familien und auch in den Gemeinden. Aber bei diesem Vers geht es nicht ums Ausspannen, sondern ums Einspannen. Was sagt er jetzt schon wieder? Einspannen in das gemeinsame Joch mit Jesus. Er sagt, in der Lebensgemeinschaft mit mir kommt ihr zur Ruhe. Ihr braucht euch nicht mehr unter der Gesetzesknute der Religion oder all den Erwartungen, die an euch gestellt werden, abzumühen und abzuquälen. Die Ruhe, die Jesus schenkt, ist: statt Angst und Furcht vor bestimmten Situationen, wie wird das und das wohl ausgehen, wie kann ich der und der Sache begegnen, statt Angst Frieden. Statt Verzweiflung, wo soll das noch alles hinführen, wie wird es bei mir sein, wenn ich in die Zukunft schaue, statt Verzweiflung Zuversicht. Ja, Herr, du bist da, du gehst mit mir, du wirst auch bis Seite an Seite gegangen bis zu diesem Tag und du wirst weiter mit mir gehen. Und statt preisgegeben sein, ich bin so hilflos, was die da oben in der Regierung machen und in der Welt, was da alles sein wird. Trotzdem diese Geborgenheit bei ihm. Das ist die Ruhe, die Jesus schenkt, wenn wir unter seinem Joch mit ihm Seite an Seite in seiner Schrittigkeit, in seiner Geschwindigkeit gehen, dann werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Was heißt das, mit Jesus im gleichen Joch gehen? Es bedeutet, eine willige, zufriedene Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen von Gottes Plan. Es gibt so viele Menschen, die mühen sich ab, die tragen Lasten, die sich, damals waren es die Juden, unter der Gesetzeslast, jedes kleine Gesetz musste erfüllt werden. In unserer heutigen Zeit haben wir dieses Gesetz nicht mehr, aber es werden ganz viele Erwartungen an uns gestellt. In unserem sozialen Umfeld, in der Familie, an die Eltern, an die Großeltern, an die Arbeitskollegen und. Oftmals auch unerfüllbare und wir fühlen uns dem ausgeliefert, diesen Lasten. Und wir kommen dabei oftmals auch an unsere Grenzen. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir. Bei mir musst du nichts bringen. Bei mir musst du keine Leistung vorzeigen. Ich hab dich lieb, so wie du bist. Bei mir kannst du, bei mir darfst du zur Ruhe kommen. Ist das nicht eine wunderbare, eine befreiende Einladung? Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft. Es geht um Befreiung, es geht um Heilung, es geht um die Liebe Gottes. Und ich möchte euch heute Morgen mal etwas veranschaulichen, was es bedeutet, mit Jesus unter einem Joch zu sein. Und da darf ich mal den Dieter zu mir bitten. Und jetzt brauche ich jemanden, der mir das Mikrofon hält. So, vielleicht, ja. Stellt euch vor, das ist so ein Joch. Das müsst ihr euch noch vorstellen. Ihr wisst, ich weiß ja, ihr habt Fantasie. Noch so ein Bogen um unseren Hals und dann stehen diese zwei Esel vor euch. So, und jetzt haben wir dieses Joch. Und jetzt kommt es auf diese Geschwindigkeit an, dass man miteinander geht. In dem Moment, wo der eine schneller geht, wo ich schneller gehe als Jesus, dann drückt es mir hier. Wenn ich zu langsam bin, und dann drückt es auf der anderen Seite. Wenn wir aber beide gleichzeitig vorwärts gehen, ist es für keinen zu schwer. Ich möchte es mal anhand von 2, 3 Beispielen ganz nochmal verdeutlichen. Wir alle haben den Auftrag, in unserem sozialen Umfeld Menschen zu Jüngern zu machen. Ein Zeugnis zu sein für den Herrn. So, jetzt komme ich an meinen Arbeitsplatz und möchte sofort alle bekehren. Geh voran! Dann fängt es an zu drücken. Andererseits ist, wenn ich sage, ach, die sollen alle mal auf mich zukommen. Ich warte jetzt erst mal ab. Dann drückt es auf der anderen Seite. Wenn ich aber auf den Herrn höre, auf den Heiligen Geist höre, wo braucht einer meiner Kollegen jetzt Ermutigung? Wo braucht einer jetzt ein ermutigendes Wort oder Beistand? Und dann geht man gemeinsam. Und dann ist die Last auch keine Last, dann ist es leicht zu gehen. Und die Wirkung ist auch da. Und ein anderes Beispiel. Du hast Diagnose vom Arzt erhalten. Schlechte Blutwerte, das Herz schlägt nicht mehr im Takt und so weiter. So, jetzt kannst du hingehen und vorwärts gehen, hörst sofort fängst du an, alles Cholesterinhaltige, alles Purinhaltige, alles Mögliche, deine Ernährung umzustellen, machst 8 Stunden Sport, Radfahren, Wandern, alles Mögliche. Das wird ganz schön drücken. Andererseits sagst du, ach, wenn ich jetzt so schlechte Blutwerte habe, wenn das Herz nicht mehr schlägt, lass doch gerade. Ich lege noch eins drauf, hat sowieso keinen Wert. Dann drückt's auch. Gehe ich aber in Schrittigkeit, in der Geschwindigkeit langsam und ändere nach und nach, dann komme ich auch zum Erfolg. Und es ist nicht schwer. Es ist leicht. Das ist diesem unter dem Joch sein mit dem Herrn. Danke, Dieter. Noch ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Wie viele von euch wissen, hatte ich ja vor fast 25 Jahren einen Unfall, wo ich meine Hand in die Schneefräse gebracht habe und die Ärzte mir gesagt haben, die Finger, die werden nicht mehr so sein, wie sie mal waren und keine Funktionalität mehr und. Gut, auch da hatte ich eine Phase, wo ich gesagt habe, nee, das muss jetzt unbedingt gehen und habe geübt und gemacht und getan. Was hatte ich? Nur Schmerzen, es ging nicht vorwärts. Und dann kam eine Phase, ah ja gut, dann finde ich mich damit ab, dann sind die Finger halt steif. Und dann ging auch nichts vorwärts. Aber als ich dann das richtige Maß gefunden hatte, mit ja, Gebet, auch mit Übung, nicht zu viel, nicht zu wenig, und dann hat es funktioniert und ich bin Gott dankbar, dass ich heute die volle Funktionalität in meinen Fingern wieder haben darf. Ihm sei die Ehre. Was will ich damit verdeutlichen? Es kommt in unserem Leben drauf an, dass wir die richtige Geschwindigkeit haben, die richtige Schrittigkeit mit unserem Herrn. Und dann ist das Joch, das, was uns auferlegt ist, manchmal auch in unserem Leben, dann ist das Joch leicht. Dann ist es sanft. Und das ist dieser Vers, den Gott uns damit zum Ausdruck bringen will. Wir feiern dieses Wochenende Ostern und damit auch den Tod und vor allen Dingen die Auferstehung von Jesus. Aber was feiern wir genau? Dank der Geburt, dem Sterben und der Wiederauferstehung von Jesus haben wir alle die Möglichkeit bekommen, unser Leben zusammen mit Gott zu leben. Gott wurde dadurch persönlich für jeden von uns. Und er liebt es, dich bis heute Menschen, die an ihn glauben, neu zu beleben, neu zu erquicken. Und er möchte dich auch heute neu beleben, er möchte dich heute neu erquicken. Er möchte neu dir die Osterfreude ins Herz geben, damit du deinen Lebensweg sanft und leicht unter dem Joch von Jesus gehen kannst. Egal wie die Probleme aussehen, Hansi hat es vorhin gesagt, in der Nähe Gottes finden wir eine Leichtigkeit, die jegliche Hektik, Stress und Druck verschwinden lässt. Ostern war und ist der Wendepunkt damals vor 2000 Jahren. Es war der Einschnitt, die Intervention von Gott auf die Erde zu den Menschen. Und wir müssen heute nicht mehr uns über Leistungen, über Riten, Rituale, über Gesetze, Kasteiungen, Gebote und Verbote den Weg zu Gott finden, sondern sein Sohn Jesus Christus hat alles vollbracht. Er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt. Er ist hinabgefahren in das Reich der Finsternis, wie es in Epheser 3, Vers 16, Epheser 4, Vers 8 heißt. Und er ist aufgefahren in die Höhe. Sein Name steht über alle Namen. Und jeder muss sich beugen vor seinen Knien. Und das alles aus Gnade, ohne unser Zutun. Er hat es für dich vollbracht. Das ist Ostern, das ist die zentrale Botschaft und das ist der Kern der Osterbotschaft. Und deshalb auch mein Titel dieser Predigt, durch Ostern ist alles leichter. Durch Ostern ist alles leichter geworden. Ostern ist die Tür, das Tor, die Pforte zur Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit ist durch Ostern erbracht worden. Aber wie wird diese Leichtigkeit nun konkret in unserem Leben sichtbar? Gibt es ein Rezept für diese Leichtigkeit, um das umzusetzen? Die Bibel gibt uns Hinweise. Es gibt drei Zutaten, drei Hilfsmittel, drei Stützen, drei Hilfestellungen, wie du in dein Leben diese Leichtigkeit hineinbringen kannst und mit Leichtigkeit dein Leben bewältigen kannst. Erstens heißt es ganz deutlich, bleibt in ihm, zieht am gleichen Joch, meine Lebensumstände mit ihm zu teilen, in seiner Schrittigkeit, in seiner Geschwindigkeit durchs Leben gehen, nicht vorauseilen, aber auch nicht bremsen, sondern hinhören. Und dann ist die Last leicht und sanft. Bleibet in ihm. Und im Johannesevangelium, ihr seht es hier rechts, die ganzen Verse. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. und es wird euch widerfahren. Der Zustand, den ich beibehalten soll, ist ihn teilhaben lassen an meinem Leben. Meine Entscheidungen, meine Handlungen in Übereinstimmung mit ihm zu treffen. Wie bleibe ich in ihm? Indem ich diese Beziehung zu ihm pflege, im Gebet, indem ich die Gemeinschaft mit den Geschwistern habe, in der Gemeinde, indem ich in der Bibel lese, dann bleibe ich in ihm. Und dann kann ich mit ihm in seiner Schrittigkeit, Herr, was möchtest du mir sagen? Wie soll ich jetzt in dieser Entscheidung, die ich zu treffen habe, mich entscheiden für rechts oder links oder gar nicht? Und ich denke, viele von uns können dem zustimmen, wenn wir Gott aufrichtig fragen, gibt er auch die Antwort. Das kann durch Umstände sein, das kann durch eine Person sein, das kann durch ein Wort sein, was einem aufgeht, das kann durch einen Traum sein, das kann durch eine feste Überzeugung in meinem Herzen sein. Und das ist ein Lernprozess. Und ich darf im Laufe meines Lebens immer besser lernen, auf ihn hinzuhören. Und die Zeit zeigt dann, ob dieses Hinhören richtig war. Und wie befreiend ist es, dass wir auch Fehler machen dürfen. Und wenn wir mal falsch gehört haben, dann dürfen wir daraus lernen. Dann brauchen wir nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken, oh ja, ich bin in Ungnade gefallen, Gott redet nicht mehr zu mir und und. Nein, das ist der Feind, der uns dann davon abhalten will. Wir dürfen auch Fehler machen. Wir stehen dann dazu, wir bekennen es ihm, bekennen es eventuell auch vor den Menschen und dann sind wir reingewaschen und dürfen unseren Weg weiter pilgern. Das ist so befreiend. So, das Zweite. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Jesus ist dafür gestorben, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, ans Kreuz bringen. In Philipper 4, Vers 6 heißt es auch so deutlich, sorgt euch um nichts. Wer sorgt sich heute Morgen um irgendetwas? Ihr braucht jetzt nicht die Hand zu strecken, weil jetzt wahrscheinlich alle Hände hochgehen werden. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten mit Flehen, ernsthaft flehen, mit Danksagung vor den Thron Gottes kommen. Und das ist das Geheimnis. Ernsthaft alles zu ihm bringen, aber mit Danksagung. Mit dieser Zuversicht, ja Herr, ich bin dein Kind, du wirst es wohl machen, du wirst es gut machen. Und Jesus selbst sagt ja auch in der Bergpredigt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Dieses frei von Sorgen. In unserer heutigen Zeit und Welt ist es einfach so, dass immer das Negative vorne steht und immer das noch Bessere, das noch Schönere, das noch Höhere angepriesen wird. Und wenn wir danach streben, machen wir uns oftmals erstmal Gedanken. Der erste Schritt ist Gedanken machen. Das zweite ist dann das drüber grübeln, das drüber nachdenken. Und das dritte sind dann die Sorgen, die oftmals damit einhergehen. Und hier sagt das Wort und hier sagt Jesus ganz deutlich, alle eure Sorgen, alles, was euch beschäftigt, werft auf ihn. Er ist darüber auferstanden. Und ich habe vorhin gesagt, sein Name steht über alle Namen. Und jedes Wort hat einen Namen. Der Name Rente hat einen Namen, die Krankheit hat einen Namen, die Person hat einen Namen. Alles hat einen Namen. Und sein Name steht über alle Namen, über jeder Person, über jedem Umstand, über all den Dingen. Sein Name über alle Namen. Das müssen wir uns bewusst machen und wissen, ja Herr, du kümmerst dich auch darum. Bringt eure Sorgen, alles, was euch beschäftigt, alle eure Gedanken vor ihn mit Flehen, also mit Ernsthaftigkeit und mit Danksagung in diesem Glauben und in diesem Vertrauen, dass er der Stärkere ist und dass sein Name auch über diesem Umstand, über dieser Person oder Situation oder Problem auch steht. Und schließlich Nummer 3, die dritte Handreichung, die dritte Stütze, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und da geht es um das Hoffen, auch bei Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das ist die Übersetzung der Hoffnung für alle Bibel. Und in Römer 15, Vers 13 heißt es auch so klar, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und ganzem Frieden in eurem Glauben. Und das gibt die freudige Zuversicht in unserem Leben. Was heißt denn hoffen? Was heißt hoffen? Hoffen heißt zuversichtlich erwarten. Heißt, ich wünsche und rechne damit, dass etwas eintritt oder der Wirklichkeit entsprechen wird. Eine freudige Zuversicht, eine freudige Erwartung, das ist diese Hoffen, dieses Hoffen und diese Hoffnung, die in unserem Herzen ist, diese lebendige Hoffnung, die da ist, dass wir einstmals bei ihm sind und diese lebendige Hoffnung in unserem Herzen, dass er uns hilft, dass er uns beisteht. Indem du Gott in dein Leben integrierst, indem du ihm deine Wünsche anvertraust, indem du ihm alles in seine Hände legst, dann schenkt er dir seinen Frieden. Und wenn du alles in seine Hände legst und dich entscheidest und sagst, Herr, ich vertraue dir, dass du es wohl machst und dass du es gut machst, dass du den Überblick hast, dass du die Weitsicht hast und dass du es in meinem Leben gut machst. Denn er hat den richtigen Zeitpunkt für Wunder. Wisst ihr, es ist eines, Gott für Wunder zu vertrauen. Und es ist ein zweites, Gott für den richtigen Zeitpunkt der Einlösung des Wunders zu vertrauen. Das ist nämlich dieses große Spannungsfeld. Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du mich gesund machen kannst. Ich vertraue dir, dass du auch in meinem Alter, in der Rente noch versorgst, dass ich nicht ins Pflegeheim muss. Ich vertraue dir. Aber wenn es dann immer schlechter geht, immer schwieriger wird, zu vertrauen, der richtige Zeitpunkt, das ist nun mal ein ganz anderes. Wir haben am Wochenende oder am Freitag eine liebe Freundin besucht, deren Mann ist dement. Und sie hat also große Mühe und große Nöte diesbezüglich. Und da war es dann schon so, dass die Ärzte gesagt haben, die ganze Lunge war vereitert. Frau so und so, wir können nichts mehr machen. Das ist jetzt noch das Beste, was ihrem Mann passieren kann. Sie sagt, hey, hallo, das Beste, was meinem Mann passieren kann, dass er jetzt stirbt, das kann ja wohl nicht sein. Drei Ärzte wollten ihn nicht mehr ins Krankenhaus einweisen. Und sie hat sich auf die Hinterfüße gestellt im Glauben, und ich lasse meinen Mann nicht einfach im Pflegeheim jetzt sterben. Und hat gesagt, ich will jetzt einen Arzt haben. Dann kam ein Arzt und hat ihn ins Krankenhaus eingewiesen. Und dann haben die ganzen Ärzte gesagt, ja, wird eine schwierige Operation. 5 Stunden und mit dieser ganzen Narkose, die damit zusammenhängt, bei seinem demenzialen Zustand, wird er nicht mehr, aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr überleben. Sie ist hin, hat ein Beerdigungsinstitut schon beauftragt, alles geregelt und gemacht und getan. Ihr Mann wurde 5 Stunden operiert, ist aufgewacht und ihm geht es jetzt besser als je zuvor. Und sie dankt für diese Gnade, wo sie ihren Mann noch haben darf. Die geht jeden Tag ins Pflegeheim, füttert ihn und. Gott hat ein Wunder getan. Gott hat nochmal Gnade gegeben einfach. Was will ich damit sagen? Einerseits wissen wir, Gott kann Wunder tun, aber dann auch diese Zwischenzeit, bis der richtige Zeitpunkt da ist, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, auch da zu vertrauen. So betest du vielleicht schon jahrelang um eine Beförderung in deinem Betrieb oder was auch immer. Gott hat den richtigen Zeitpunkt. Wir haben zu vertrauen, dass es soweit ist. Du glaubst und vertraust für deine Heilung, dass dein Herz wieder stärker wird oder die Lunge oder was auch immer, dein Magen, dass nicht so viel Säure drin ist, wie auch immer. Deine Cholesterinwerte sind zu schlecht. Vertraue ihm auch für den Zeitpunkt, dass es zum richtigen Zeitpunkt wieder wird. Du suchst einen Freund oder einen Mann oder Frau oder wie auch immer, betest dafür, schilderst Gott genau, wie er oder sie aussehen soll. Aber ihm zu vertrauen, wenn nichts auf dem Markt ist, wenn kein Portal irgendwo die passende hat, wie auch immer, ihm zu vertrauen, dass zur richtigen Zeit der richtige Partner dann auch kommt. Er weiß am besten, wann er welches Wunder tun muss, welche Tür er öffnen muss oder welche Menschen er zu dir führen muss. Vielleicht suchst du ein Haus, willst ein Haus kaufen oder verkaufen. Vertraust Gott, dass er einen Weg hat. Aber es passiert nichts. Ihm dann zu vertrauen, dass er den richtigen Zeitpunkt hat und den richtigen Zeitpunkt weiß. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bestimmt viele andere auch, manchmal zieht es sich etwas länger hin. Aber im Nachhinein muss man sagen, wenn das damals funktioniert und geklappt hätte, es wäre nicht die beste Lösung gewesen. Wir müssen eins wissen, Gott möchte immer das Beste für dich. Und ich habe es hier vorne schon wie oft gesagt und ich werde auch nicht müde, es wieder hier zu sagen. Die Absicht Gottes über deinem Leben ist Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Zweifel daran nicht, sondern du bist sein geliebtes Kind. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat für dich den Sieg vollbracht. Er hat es leicht gemacht für dich. Durch Gnade. Jesus hat seinen Part erfüllt. Dein Part ist es, dass du in ihm bleibst, dass du mit ihm verbunden bleibst, dass du dir keine Sorgen machst über dein Leben, wie es weitergeht, weil er alles im Griff hat. Und drittens, die freudige Erwartung, dass er dich führt und leitet in deinem Leben. Sein Joch ist sanft und leicht und er wird mit dir gehen. Bleib in seiner Geschwindigkeit, bleib in seiner Schrittigkeit und sein Joch ist sanft und leicht. Er wird dich leicht führen, er wird dich leiten und dann ist dieses Ostern die Leichtigkeit für dich. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Ostern 24 ein Wendepunkt ist, dass es leichter wird in deinem Leben, dass du es leichter nehmen kannst, in ihm bleiben, keine Sorgen machen und die freudige Erwartung, dass er dich führt. Amen.